Radio Werkklang. Features der Katholischen Medienakademie. Herzlich willkommen bei Radio Werkklang. Am Mikrofon begrüßen Sie Sandra Knopp
und Udo Seelhofer.
Sendungsverantwortlicher KMA-Generalsekretär Simon Wager. Neues Jahr, neue Ziele, neuer Kurs. Im Mai 2022 startet der Kurs Journalismus als Beruf an der Katholischen Medienakademie. Agenturjournalismus, Print, Radio, TV und Online. In 70 Seminartagen, verteilt auf 3 Semester, erlernen angehende JournalistInnen das Handwerk von Medienprofis. Das Ziel ist der Berufseinstieg.
Michaela Greil hat den Kurs 2020-21 absolviert. Die Oberösterreicherin arbeitet als Redakteurin für die Katpress und als Mitarbeiterin für Kommunikation und PR im Diakoniezentrum Spatzstraße in Linz. Für unsere Jahresauftaktfolge hat sie eine spannende Reportage über den jüdischen Friedhof in Linz gestaltet, der generalsaniert wird. Unsere gesamte Sendung dreht sich um den Tag des Judentums, den die Kirchen in Österreich am 17. Jänner feierten.
Beim Rundgang durch den jüdischen Friedhof in Linz sieht Michaela Greil Gräber, die mit Efeu und Gras überwachsen sind. Kleine Steine liegen auf den Grabsteinen. Diese tragen beidseitig eine Beschriftung. Seit 160 Jahren gibt es diesen Friedhof. Er hat die NS-Zeit überdauert. Heute beherbergt der denkmalgeschützte jüdische Friedhof in Linz etwa 800 Grabstellen auf über 5000 Quadratmetern. Seit 2021 wird das Friedhofsareal generalsaniert. Was wird restauriert und was wird belassen? Welche Bedeutung hat der jüdische Friedhof für Linz und wie sieht seine Zukunft aus? Darüber hat Michaela Greil mit Charlotte Herrmann, der Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde Linz, und mit Clemens Frauscher, er ist Verwalter für Friedhof und Liegenschaften der katholisch-christlichen St. Barbara Gottesacker Stiftung in Linz gesprochen.
Es ist ruhig auf dem jüdischen Friedhof in Linz. Nur das ratternde Geräusch der Züge ist zu hören. Quasi im Herzen eines katholischen Friedhofs und nahe der Westbahnstrecke liegend, ist dieser jüdische Friedhof ein spannendes Beispiel für gelebte christlich-jüdische Kultur der Erinnerung und für jüdisches Leben auf der Achse Wien, Linz und Salzburg. So entstand etwa die israelitische Kultusgemeinde Salzburg 1911 aus der IKG Linz heraus und es gab Anknüpfungspunkte von Linz bis nach Wien. Seit Herbst 2021 wird der Friedhof generalsaniert. Die Arbeiten sollen laut IKG mit einer frostbedingten Winterpause bis Sommer 2022 dauern. Vom Fundament an werde alles stabilisiert und fixiert. Dabei werde auf die Erinnerungskultur geachtet, erzählt IKG Linz-Präsidentin Charlotte Herrmann im Interview.
Grabsteine, die durch Bombeneinschläge ein bisschen abgesplittert sind, das wird nicht hergerichtet. Also das wird soweit authentisch bleiben.
Bei der Sanierung der Waschräume gehe es darum, Schimmel an den Wänden der Tahara, der Leichenwaschhalle, zu beseitigen. Beim Fundament sei alles abgeklopft und trockengelegt worden. Später solle eine Isolierung angebracht werden und die Fenster werden getauscht. Sie sollen eine gute, regelmäßigere Durchlüftung ermöglichen. Das Austrocknen der Wände bis zum Verputz könne 1 bis 2 Jahre dauern. Gibt es inzwischen einen Todesfall, werde die Baustelle freigeräumt, die Leichenwaschhalle, die inzwischen als Lager dient, gesäubert.
Das hat funktioniert, dass wirklich ein würdiges Begräbnis stattfinden hat können.
Die finanziellen Mittel zu dieser Generalsanierung stammen zum Teil aus dem 2010 beim Nationalrat eingerichteten Fonds zur Instandsetzung der jüdischen Friedhöfe in Österreich. Der Bund bringt dort über einen Zeitraum von 20 Jahren jährlich 1 Million Euro ein. Die Kosten für die Restaurierung der Inschriften etwa werden laut Charlotte Herrmann aber nicht übernommen. Die Finanzierung dafür und für ein weiteres Projekt im Zuge dieser Sanierung zu schaffen, sei ihr und der Gemeinde ein großes Anliegen. Zudem gäbe es mehr als 100 Grabstellen, die aufgrund von Bombeneinschlägen ohne Grabstein sind. Sie sollen optisch mit Namen, Geburts- und Sterbedatum versehen und auf diese Weise erkennbar gemacht werden.
Stundenlang sind wir da und tagelang am Friedhof herumgegeistert und haben nach dem Plan diese Grabstellen markiert. Und da wissen wir, wer dort begraben ist. Und jetzt suchen wir nach einer Lösung, dass das ästhetisch gut ausschaut.
Den Verstorbenen so bald wie möglich wieder eine würdige Art des Gedenkens zu geben, sei ihr und der Gemeinde wichtig. In die aktuellen Sanierungsarbeiten ist die katholisch-christliche St. Barbara Gottesacker-Stiftung nur bedingt eingebunden, erzählt deren Verwalter für Friedhof und Liegenschaften Clemens Frauscher.
Wir waren bei den Vorbesprechungen und ersten Baubesprechungen mit dabei, eben als Nachbarn, Hilfeleister, Zufahrtgeber. Auf unseren Friedhofsteilen sind auch die Baumaschinen und die Baucontainer abgestellt. Wir sind informativ eingebunden. Es werden auch Bäume gesetzt im jüdischen Friedhof, jetzt wieder neu. Das ist abgestimmt mit unserem Baumbestand, beziehungsweise war auch der Input von uns überhaupt an das Sanierungsteam, in der Sanierung wieder die Bäume nachzusetzen, die über die Jahrzehnte der Sturm und das Alter vernichtet hatte, weil eben als Teil vom Barbara Friedhof oder als Teil innerhalb des Barbara Friedhofs, muss man korrekterweise sagen, der mit 1200 Bäumen dicht grün ist, das sonst eigentlich ein leerer Fleck wäre.
Die Sanierungsarbeiten betreffen sowohl das Zeremoniengebäude als auch die gesamten umgebenden und abtrennenden Mauern, aber vor allem die Grabsteine selber. Diese werden statisch gesichert und behutsam restauriert. Die Bombeneinschläge seien auch auf allgemeinen Gedenksteinen des St. Barbara Friedhofs ein sichtbares Mahnmal. Auf privaten Grabmälern seien sie großteils durch Ausbesserungsarbeiten oder gar durch das Abtragen der Grabsteine und Wechseln der Gräber verschwunden. Als schönes Juwel im Barbara Friedhof bezeichnet Clemens Frauscher den jüdischen Friedhof.
Ja, einfach ein Juwel, weil ein jüdischer Friedhof natürlich grundsätzlich was sehr Besonderes ist. Also es ist nicht so, dass jede Gemeinde, jede Landgemeinde einen jüdischen Friedhof hat. Er ist von der Gestaltung her anders, also für uns mutet er einfach besonders auch an, weil es unterschiedliche Riten auch in der Begräbniskultur, in der Grabkultur gibt.
Doch auch die Vergangenheit trage gesellschaftlich gesehen zur Besonderheit dieses Ortes bei.
Aufgrund der sehr, sehr bedauerlichen und furchtbaren Geschichte der Shoah und damit auch der fast kompletten Eliminierung auch der jüdischen Gemeinde in Linz hat er noch einmal besondere Bedeutung bekommen, weil er auch ein Stück Verantwortung der Gesamtgesellschaft ist, also so sehe es ich zumindest, dort so gut wie möglich zu unterstützen und so gut wie möglich auch zu helfen. Natürlich ein Friedhof, der noch einen anderen Friedhof quasi beinhaltet, ist generell einmal was Besonderes.
In die zeremonielle Gestaltung der Abschiedsfeiern und Begräbnisse sei die St. Barbara Gottesacker Stiftung nicht eingebunden. Jedoch werden Grabungsarbeiten und das Hinunterlassen des Sarges seitens des St. Barbara Friedhofs organisiert und durchgeführt. Ebenso das Verschließen des Grabes. Nach einem Sturm etwa werde bei Absicherungs- und Aufräumarbeiten geholfen. Als gut nachbarschaftliche Zusammenarbeit bezeichnet Frauscher das Miteinander, wobei das Miteinander mit der israelitischen Kultusgemeinde eine besondere Ehre und eine besondere Verpflichtung sei. In den städtebaulichen Plänen an der Ostseite des St. Barbara Friedhofs und in der zukünftigen Gestaltung des dortigen Areals sieht Frauscher eine Chance für mehr Bewusstseinsbildung bezüglich der Vergangenheit.
Gegen Ende des Jahrzehnts wird der neue Bahnhof oder Bahnstation, wahrscheinlich wird sie heißen, Lastenstraße oder Frankstraße, dort in Betrieb gehen. Also das ist in unmittelbarer Nähe zu einem Eck des jüdischen Friedhofs, damit wir da aus diesem doch eher Randdasein stärker wieder in Frequenz und in die Mitte gerückt werden. Dafür ist es auch gut, dass er jetzt saniert ist.
Die Geschichte des Linzer jüdischen Friedhofs und die Pläne für dessen Erhaltung sind nicht zuletzt deshalb bemerkenswert, weil diese christlich-jüdische Zusammenarbeit lange vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil begann und auf dessen Dokumenten aus drei Tate sich die heutige Dialogarbeit aus katholischer Perspektive stützt. Seit etwa 160 Jahren, seit 1862, ist eine jüdische Bestattung in Linz möglich. 1942, vor 80 Jahren, wurde hier ein bewegender Teil christlich-jüdischer Dialoggeschichte geschrieben. Ein auf 99 Jahre angelegter Pachtvertrag mit der St. Barbara Gottesacker Stiftung verhinderte die Auflösung und komplette Zerstörung des jüdischen Friedhofs und ermöglichte weitestgehend den Erhalt während des Zweiten Weltkriegs. 1945 wurde der Pachtvertrag einvernehmlich gelöst, wirksam wurde das 1947. Diese Geschichte ist unterschiedlich detailreich von christlicher und jüdischer Seite dokumentiert. Charlotte Herrmann zeigt sich im Gespräch bewegt.
Dieser Zusammenhalt, ja, na, das ist was Schönes, natürlich. Das ist was Besonderes, keine Frage.
Dass Jüdinnen und Juden bis ins 19. Jahrhundert nicht in Oberösterreich begraben werden durften, sei schlimm. denn nachdem diese Verstorbenen nie ausgegraben werden dürfen, existieren andernorts Gräber von vor Hunderten von Jahren. Durch die Ausgliederung ins böhmische Rosenberg blieb das Oberösterreich verwehrt.
Ab dieser Zeit, wo es halt den Friedhof gibt, sind halt natürlich die Linzer und Oberösterreicher, naja, nicht alle Oberösterreicher, weil es gibt es auch in Steyr und in Gmunden Friedhöfe, sind hier begraben worden und die Gräber werden jetzt Gott sei Dank eigentlich saniert und instand gehalten, weil wir diesen Fonds haben und dann, weil es gibt so Gräber, die, wo Steine einer über den anderen sind, also ein Grab mit mehreren Steinen und die sind ja nicht einmal miteinander verbunden, sondern das ist nur durchs Gewicht und im Prinzip ist das recht gefährlich. Der Friedhof ist natürlich auch versperrt aus Sicherheitsgründen.
Dass dieser jüdische Friedhof von christlichen Gräbern umgeben ist, findet Hermann eigentlich schön. Wichtig ist dir, dass diese hervorragende Kooperation weiter so gut läuft wie bis jetzt.
Das macht Spaß und ich glaube, da hat jeder was davon und es ist einfach, ja, es ist schön.
Betritt man den jüdischen Friedhof durch das große schmiedeeiserne Tor, kann man miterleben, dass vorbeigehende Menschen durchaus Interesse hätten, den Friedhof innerhalb der Mauern zu sehen. Er ist aus Sicherheitsgründen, etwa aufgrund von Vandalismus und derzeit auch wegen der sanierungsbedürftigen Grabsteine, geschlossen. Wer ihn besuchen möchte, kann sich an das Sekretariat der Kultusgemeinde wenden. Meist sei ein Besuch mit Begleitung möglich oder gegen einen hinterlegten Ausweis. Für EKG-Präsidentin Charlotte Herrmann können Interessierte von einem Besuch viel mitnehmen.
Naja, einfach nur zu beobachten, dass halt wirklich Gräber schon sehr, sehr, sehr viele Jahre existieren. Und es gibt ja auch das Kriegerdenkmal vom Ersten Weltkrieg, dass man auch sieht, es waren Soldaten im Ersten Weltkrieg Juden. Also das ist vielleicht, was viele nicht wissen. Es ist ja auch in Wien, gibt es da so in der Synagoge eine Gedenktafel, dass Juden sehr wohl dem Staat gedient haben im Ersten Weltkrieg und dann Opfer wurden von der NS-Herrschaft, obwohl sie Österreich gedient haben. Also solche Aspekte sind dann auch... Ja, einfach diese Einzigartigkeit des schlechten Friedhofes und eben nicht auflösbarer Gräber. Wenn das einmal steht, ist es für die Ewigkeit.
Der katholisch-christliche St. Barbara Friedhof befindet sich im Eigentum der St. Barbara Gottesacker Stiftung. Ihr Vorsitzender ist der Pfarrer der Stadtpfarrer Linz. Aufsichtsbehörde dieser bischöflichen Stiftung ist der Wirtschaftsrat der Diözese Linz. Die Geschichte des St. Barbara Friedhofs und damit auch die des jüdischen Friedhofs wird derzeit von einem Historiker neu erforscht. Das ratternde Geräusch vorbeifahrender Züge vermag an den Toren des Linzer jüdischen Friedhofs die Zeiten für einen Moment zu vereinen. Es lässt unvorstellbare Szenen aus der kriegerischen Vergangenheit voller Leid erahnen. Unterstreicht gleichzeitig strahlende Erzählungen gelungener Zusammenarbeit aus der Gegenwart und gibt Träumen und Wünschen für ein friedliches Miteinander einen hoffnungsvollen Aufwind für die Zukunft.
Diesen Beitrag hat Michaela Kreil gestaltet.
Am 17. Jänner feierten die Kirchen in Österreich den Tag des Judentums. Initiiert hat diesen Gedenktag vor über 20 Jahren der Ökumenische Rat der Kirchen in Österreich. Christen und Christinnen sollen sich mit ihren Wurzeln im Judentum und ihrer Verbundenheit mit dem Judentum bewusst werden. Warum immer wieder die Juden? Warum erleben Juden und Jüdinnen in Österreich in der Corona-Pandemie so viele antisemitische Anfeindungen? Warum tragen Menschen auf Demos einen Judenstern mit der Aufschrift ungeimpft und verharmlosen damit, bewusst oder unbewusst, die Shoah?
Was glauben Sie, wie es Jüdinnen und Juden geht, wenn Politiker im Schutze ihrer politischen Immunität unerträgliches Gedankengut am Rande oder über den Rand der Wiederbetätigung und Volksverhetzung hinaus zur besten Primetime im Fernsehen ungestraft skandieren dürfen. Wenn die Kultusgemeinde mittlerweile wöchentlich Sicherheitswarnungen wegen der aggressiven Demos an ihre Mitglieder versenden muss und eben mehr als diese 20% ihres Budgets, fast 4 Millionen Euro jährlich, in die Sicherheit und den Schutz investieren muss.
Der um sich greifende Antisemitismus wirke wie eine Art Brandbeschleuniger auf eine durch die Corona-Pandemie ohnehin bereits angespannte Situation, sagt Benjamin Negele, seit 2019 Generalsekretär der israelitischen Kultusgemeinde Wien. Der 37-Jährige war am 18. Jänner 2022 zu Gast an der katholischen Privatuniversität Linz. Die Veranstaltung wurde aufgrund der besorgniserregenden Corona-Lage online übertragen. Nägele betont, dass die Sorge vor der Krankheit um den Arbeitsplatz Juden und Jüdinnen beschäftige, wie alle anderen auch. Aber sie müssten sich zudem mit Anfeindungen auseinandersetzen.
Der Antisemitismus und seine Erscheinungsformen sind ein seit Jahrtausenden bestehender Hass und Ablehnung gegenüber Jüdinnen und Juden, der extrem vielschichtig ist. Er nimmt immer wieder neue Angriffs- und Erscheinungsformen an. In seinem Kern bleibt er doch komplett unverändert. Antisemitische Vorfälle und Übergriffe richten sich hierbei in Wort oder Tat gegen Personen, aber auch Sachen. Das können Gebäude, Synagogen oder Friedhöfe sein, die einzig deshalb ausgewählt wurden, weil sie jüdisch sind oder aber auch, weil sie als jüdisch wahrgenommen werden. Wichtig ist vor allem eines: strafrechtlich relevante und strafbare Handlungen, wie zum Beispiel körperliche Übergriffe bis hin zu Anschlägen, sind hier leider nur die Spitze des Eisbergs. Die meisten antisemitischen Vorfälle fallen unterhalb der Strafbarkeitsgrenze, werden von den Tätern manchmal nicht mal als solche wahrgenommen und leider sehr häufig auch von den Betroffenen nicht gemeldet.
Im Zuge der Pandemie nahmen Hass, Drohungen und Gewalt gegenüber Juden und Jüdinnen zu. Das dokumentieren Zahlen der Antisemitismus-Meldestelle. 562 antisemitische Vorfälle wurden alleine im ersten Halbjahr 2021 gemeldet. Das sind fast genauso viele wie im gesamten Jahr 2020.
Die Pandemie verstärkt den Druck auf die Sollbruchstellen in unserer Gesellschaft, letztlich aus Angst vor dem Unkontrollierbaren und Vorhersehbaren, aus Angst vor dem eigenen Kontrollverlust, werden einfache Schuldzuweisungen und Schuldige vorgesetzt. Das ist leider seit Jahrtausenden häufig das altbewährte Mittel. Der Schuldige ist seit Jahrtausenden altbewährt, so einfach und so schnell gefunden, der Jude.
Die Ängste und Sorgen hält Benjamin Nägele für real, den Umgang damit aber nicht.
Jede und jeder einzelne von uns hat das Recht auf seine eigene Meinung, aber niemand hat das Recht auf seine eigenen Fakten.
Je mehr man in seinen Kreisen bleibe, allem glaube, was in der Bubble passiert, desto größer werde das Problem.
In der Anonymität des Internets, in den sozialen Medien, verliert man sich noch leichter in der abstrusesten Verschwörung, findet Gleichgesinnte, isoliert sich, radikalisiert sich, organisiert sich. In der Anonymität der sozialen Medien kann man ganz ungeniert antisemitische Stereotypen verbreiten, beleidigen und scheinbar ohne Konsequenzen gegen Andersdenkende hetzen.
Benjamin Nägele ist in Freiburg aufgewachsen, als Sohn einer israelischen Mutter und eines deutschen Vaters. Er hat Politikwissenschaft und Judaistik in Wien studiert und zudem das Masterstudium an der Diplomatischen Akademie absolviert. Er nennt drei Arten des Antisemitismus. Der primäre Antisemitismus sei ein plumper, offener Judenhass, der mit Stereotypen arbeite und auf den Behauptungen des christlichen Antijudaismus und rassistischen Antisemitismus beruhe. Den sekundären Antisemitismus kennzeichne ein Abladen der Schuld an der Shoah.
Diese sekundären Antisemitismen im Kontext der Covid-Pandemie treten hauptsächlich über eben diesen auf, insbesondere über das Abladen der Schuld an der Shoah durch Relativierung. Das geschieht über geschmacklose und verzerrende Vergleiche mit der Judenverfolgung der NS-Zeit. Judensterne werden zu Ungeimpftsternen. Wir sind die neuen Judensager. Die Impfpässe werden mit den Jugendpässen der Nazis verglichen. Politiker wiederum mit NS-Akteuren wie Goebbels und Himmler. Impfgegner inszenieren sich immer häufiger auf diesen Demonstrationen als Opfer einer angeblichen Verfolgung. Eben Vergleiche zur Verfolgung der Juden zwischen 1933 und 1945, Vergleiche eines möglichen Massenmordes per Corona-Impfung, Vergleiche mit dem NS-Arzt Mengele und dessen Versuchen an KZ-Häftlingen.
Was Nägele besorgt ist, dass solche antisemitischen Aussagen zunehmend auch aus der Mitte der Gesellschaft kommen.
Wir beobachten hierbei eine gewisse Salonfähigkeit antisemitischer Rassismen und Ressentiments und Diskriminierung, die unter anderem getragen werden von einer Verrohung der politischen und sozialen Umgangsform, von einer Polarisierung der Gesellschaft und von einem Erstarken des Rechtspopulismus, aber auch getrieben eben durch die bereits angesprochene Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Verschwörungsideologien und bereits beschriebenen Shoah-Relativierungen.
Die dritte Form ist der israelbezogene Antisemitismus, der sich auf angeblich berechtigte Israelkritik bezieht, aber oft den Staat Israel delegitimiert.
Wir reden häufig von Scharanskis 3D: Delegitimierung, Dämonisierung und doppelte Standards.
Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, dass Benjamin Nägele von Verschwörungsmythen statt Verschwörungstheorien gesprochen hat.
Ich weiß, dass der Begriff der Verschwörungstheorien weit verbreitet ist, doch ich halte ihn für problematisch. Suggeriert er doch einen akademischen Kontext, denn eine Theorie ist eine wissenschaftlich fundierte und überprüfbare Erklärung. Doch genau das sind antisemitische Verschwörungsmythen und Ideologien nicht. Sie sind irrationale und wissenschaftlich völlig haltlose Vorwürfe, die den Juden, basierend auf den ältesten und klassischsten antisemitischen Stereotypen, Unfassbares unterstellen und versuchen, Verfolgung und Diffamierung zu legitimieren. Verwenden Sie daher bitte nicht den Begriff der Verschwörungstheorie, sondern stattdessen Verschwörungserzählungen, Ideologien oder auch Mythen.
Antisemitismus kommt aus allen politischen Lagern. Die Verharmlosung und Gleichsetzung der Shoah sei niemals legitim, egal von wem. Nägele war 5 Jahre für eine jüdische Organisation Direktor für EU-Angelegenheiten in Brüssel, mit Fokus auf Antisemitismus und den Nahostkonflikt. Er betont, wie wichtig der christlich-jüdische Austausch sei, der auf Augenhöhe basiere und freundschaftlich geworden sei. Abschließend richtet Benjamin Nägele einen Appell an das Publikum zu Hause vor den Bildschirmen. Jeder kann etwas tun und entschieden gegen Judenhass und Diskriminierung vorgehen.
Es ist eine Grundhaltung, die auf unserem österreichischen Wertesystem, auf der christlichen, auf der jüdischen Menschenliebe und auf der unantastbaren Menschenwürde beruht. Es ist auch eine Verantwortung und Verpflichtung, die wir alle gleichermaßen tragen. Wer sich Antisemitismus und Extremismus nicht widersetzt, der verspielt nicht nur seine eigene Freiheit, sondern setzt die Freiheit und im Falle der Covid-Pandemie nochmals obendrauf die Gesundheit von uns allen aufs Spiel. Diese Botschaft gilt es immer und immer wieder zu vermitteln, on und offline, beim Abendessen mit der Familie oder in der Schule mit Freunden und Bekannten. Helfen Sie mit. Vielen Dank.
Eine Zusammenfassung der Veranstaltung können Sie in der neuesten Folge von Wer glaubt, wird selig, dem Studio Omega Religions Podcast hören. Sehr zu empfehlen ist auch der Vortrag von Kirchenhistoriker Roland Czerny Werner von der Universität Salzburg, der die historische Entwicklung des Antisemitismus aufzeigt. Die 2-stündige Veranstaltung ist auch auf dem YouTube-Kanal der katholischen Privatuniversität Linz abrufbar.
Was haben ein Krokodil aus den 1930ern und eine Sphinx mit einer bekannten jüdischen Bankiersfamilie zu tun? Diese Fragen beantwortet die neue Ausstellung Rothschild, ein Krimi, zu sehen im Jüdischen Museum Wien. Im Fokus steht der Wiener Zweig der Familie Rothschild, um die sich allerlei Mythen und bis heute antisemitische Verschwörungserzählungen ranken. Im Gespräch mit Gabriele Kohlbauer-Fritz und Thomas Juncker, die die Ausstellung gemeinsam kuratiert haben, hat meine Kollegin Sandra Knopp erfahren, welche Bedeutung die Rothschilds für Österreich hatten und was an sie erinnert.
Im Jüdischen Museum in der Dorotheergasse im 1. Bezirk hängt ein Fahrrad von Theodor Herzl von der Decke und seit neuestem auch ein 4,5 Meter langes und 106 Kilogramm schweres Krokodil. Das Tier wurde vor knapp 100 Jahren erlegt und steht am Beginn der Ausstellung über die Wiener Rothschilds. Kuratorin Gabriele Kohlbauer-Fritz erzählt, wie das gute Stück entdeckt wurde.
Da sind wir drauf gekommen, dass einer von den Rothschilds dem Naturhistorischen Museum so Anfang der 30er Jahre ein Krokodil gestiftet hat, das er bei einer Safari in Afrika erlegt hat. Ja, und dann haben wir angefragt im Naturhistorischen Museum und die haben dann das Krokodil gefunden. Das war in einem Büro montiert an der Wand, also auch ganz interessant. Dann war meine erste Assoziation, ich meine, ein Krokodil, das bei einer Safari erlegt wurde, ein ausgestopftes Krokodil. Ich meine, das, heutzutage sieht man das natürlich auch kritisch, also Großwildjagden ist zwar immer noch üblich, aber da kann man durchaus einen kritischen Zugang dazu haben. Ich habe das sofort hängen sehen, das Krokodil, und zwar über uns hängen sehen und habe dann gedacht, also es ist so wie das schlechte Gewissen, das über einem hängt. Das war so meine erste Assoziation.
Die Ausstellung fokussiert sich auf den Wiener Zweig der einflussreichen Bankiersfamilie, die Österreich ökonomisch wie auch kulturell prägte. Salomon Rothschild, der Stammvater der Wiener Linie, war mit seiner Privatbank ein bestimmender Finanzakteur unter Staatskanzler Metternich und eine treibende Kraft der österreichischen Industrialisierung. Er investierte in Zukunftsbranchen, in die Dampfschifffahrt, in die Mineralölverarbeitung und in die Eisenbahn.
Sie waren natürlich Pioniere. Sie haben die erste Eisenbahnlinie erbaut. Sie haben einen großen Industriekomplex aufgebaut. Und ich meine, sie haben sehr viele Stiftungen gemacht, sehr viele soziale Stiftungen gemacht.
Es gibt für mich keinen heiligeren Wunsch als eine Verbesserung des Schicksals meiner Glaubensgenossen, schrieb Salomon Rothschild im Jahr 1837 an Staatskanzler Metternich. Es war sein Sohn Anselm, der im Andenken an den Vater das Wiener Rothschild-Spital erbauen ließ. 1873 eröffnet, zählte es zu den fortschrittlichsten Krankenhäusern seiner Zeit. Auch mit der Geschichte des österreichischen Fußballs sind die Rothschilds eng verbunden. Genauer gesagt mit dem 1894 gegründeten Fußballverein First Vienna Football Club. Die Vereinsfarben Blau und Gelb spiegeln sich im Familienwappen wider. Den Aufstieg, der sie sogar in den Adelstand führte, verdankte die Familie dem Geschick von Stammvater Meyer Amschel Rothschild. 1744 in eine Familie kleiner Händler geboren, die in der Frankfurter Judengasse lebten, avancierte er zum erfolgreichen Münzhändler und Bankier. Seine 5 Söhne führten Niederlassungen in Frankfurt, Paris, London, Neapel und Wien. Eine Statue von Meyer Amschels Sohn Salomon, die in der Ausstellung zu sehen ist, hatte Symbolcharakter.
Der Nordbahnhof war so quasi der Bahnhof, wo viele Immigranten aus den nordöstlichen Provinzen der Monarchie nach Wien gekommen sind und wo also viele Arme und viele arme Juden auch nach Wien gekommen sind. Und das war quasi so wie aus, weil die Familie Rothschild war ja ursprünglich aus Frankfurt und haben sich auch aus kleinen Verhältnissen hochgearbeitet und so quasi ein Zeichen, dass man es schaffen kann durch Fleiß, dass man sozialen Aufstieg schaffen kann. So hat es Frau Dr. Sperre in ihrem Vorwort interpretiert.
Meyer Amschel Rothschild hat auch 5 Töchter. Gabriele Kohlbauer-Fritz erzählt, welche Rolle diese in der Bankiersfamilie erfüllten.
Es war natürlich patriarchalisch organisiert, also die Töchter hatten nicht viel mitzureden, aber die Frauen haben sich dann oft anders verwirklicht. Sie haben also sich sozial engagiert, sie waren künstlerisch engagiert. Das war einfach ein Charakteristikum des 19. Jahrhunderts, der bürgerlichen Schichten des 19. Jahrhunderts. Also das ist jetzt nicht typisch Jüdisches sozusagen.
Die Ausstellung trägt das Wort Krimi im Untertitel. Brenzlig wurde es für die Rothschilds im Revolutionsjahr 1848.
Die meisten Juden waren eigentlich der Revolution gegenüber sehr aufgeschlossen und haben erhofft, dass das Feudalsystem zu Ende geht und waren liberal gesinnt. Die Rothschilds waren sehr eng mit Metternich und haben also Metternich unterstützt und ihm auch dann geholfen zu fliehen, weil Metternich musste 1848 aus der Stadt fliehen. Und Salomon Rothschild hat dann selber auch aus Wien flüchten müssen und ist nie wieder zurückgekehrt. Aber da, während der 48er Revolution sind sehr viele Flugschriften erschienen, wo dann auch Juden im Fokus standen und böse Karikaturen, und die Rothschilds waren dann gleich mal so ein Feindbild.
Dass die Rothschilds angefeindet und verleumdet wurden, dafür gab es laut dem Historiker Tom Juncker, er hat die Ausstellung mit Gabriele Kohlbauer-Fritz kuratiert, mehrere Gründe. Eine Rolle spielte der schnelle Aufstieg der Bankiersfamilie, der viele Neider auf den Plan rief. Auch dass sie den Börsenkrach 1873 nahezu unbeschadet überstanden hatten, wurde ihnen übel genommen.
Man hat zum einen dann eben dem Antisemitismus, der sich generell gegen Jüdinnen und Juden gerichtet hat, auf einmal einen Namen geben können, der in der Öffentlichkeit bekannt war. Auf der anderen Seite gibt es einige Theoretiker, wie zum Beispiel Hannah Arendt, die sagen, dass die Rothschilds halt sehr repräsentativ für dieses neu entwickelte System der Banken und des Geldes im 19. Jahrhundert waren, weil sie da auch stark mitbeteiligt waren, und dass deswegen auch eben die Börse, die Banken, dass dem damit auch ein Gesicht gegeben wurde, auf das man leicht diese Anfeindungen projizieren konnte. Und was bei diesem Feindbild Rothschild auch speziell ist, ist, dass es nicht nur Antisemitismus ist, der da verwendet wird, sondern der Antisemitismus verbindet sich eben mit einer Kapitalismuskritik, mit einem Antikapitalismus, und das geht dann eben eine folgenschwere Verbindung ein.
Extrem gefährlich wurde es für die Rothschilds nach dem Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland im Jahr 1938. Das damalige Wiener Familienoberhaupt Louis Rothschild war nicht wie andere emigriert. Als Oberhaupt der Rothschild-Bank wollte er der Gewalt lange nicht weichen.
Und der andere Grund, das war, dass seine beiden Nichten noch in Österreich waren und er zuerst ihnen helfen wollte, dass sie aus Österreich entkommen, was er dann schließlich geschafft hat. Dann war es für ihn schon zu spät. Er hat unmittelbar nach dem Anschluss versucht, eben nach Italien zu flüchten, und ist dann am Aspener Flugfeld verhaftet worden. Beziehungsweise wurde ihm dort der Pass abgenommen. Am Tag danach ist er dann in der Prinz-Eugen-Straße im Palais Rothschild festgenommen worden.
Anfangs erkannten die Verantwortlichen noch nicht, welchen Trumpf sie in der Hand hatten.
Erst Hermann Göring ist dann draufgekommen, dass sie da einen wichtigen wirtschaftlichen Verhandlungschip in der Hand halten, sozusagen. Es sind dann offizielle Verhandlungen mit seinen beiden Brüdern in die Wege geleitet worden. Die Nationalsozialisten waren vor allem sehr interessiert an den Witkowitzer Eisenwerken, die zu über 50% den Rothschilds gehört haben. Und das Problem mit den Witkowitzer Eisenwerken für die Nazis war allerdings, dass die Rothschilds schon vor 1938 ihre Besitzanteile an einen britischen Trust überstellt haben. Das heißt, die waren physisch nicht vorhanden und deswegen sind sie halt in diese Verhandlungen eingetreten. Und während dieser Verhandlungen ist dann auch ein Kaufvertrag aufgestellt worden für die Witkowitzer Eisenwerke und mit der Bedingung, dass die Rothschilds ihren ganzen österreichischen Besitz an den NS-Staat übergeben. Dann ist Louis Rothschild im Mai 1939 freigelassen worden, ist dann gleich in die USA emigriert. Und dieser Kaufvertrag für die Eisenwerke ist aber de facto nie unterschrieben worden von den Rothschilds, weil sie nach dem Beginn des Zweiten Weltkriegs das dann nicht mehr gemacht haben. Der gesamte Besitz in Österreich ist de facto schon mit dem Anschluss in den Besitz der Nazis übergegangen. Aber die Witkowitzer Eisenwerke haben sie dann erst bei der Besetzung der Tschechoslowakei in Besitz genommen, aber halt nie in formellen Besitz. Also sie haben sie genutzt für die Reichswerke Hermann Göring, aber sie waren nie der Eigentümer der Witkowitzer Werke, weil dieser Vertrag nicht unterzeichnet worden ist.
Nach dem Krieg wurden den Rothschilds ihre geraubten Palais, etwa jenes in der Prinz-Eugen-Straße, wieder zurückgegeben. Zurückkehren wollten Louis Rothschild und seine Familienangehörigen aber nicht. Das im Krieg schwer beschädigte Palais Rothschild wurde von der Arbeiterkammer gekauft und ein Neubau errichtet. Kompliziert gestaltete sich hingegen die Restitution der Kunstsammlung.
Nach 1945 haben die Rothschilds dann wirklich einen großen Teil dieser Kunstwerke restituiert bekommen, allerdings mit der Auflage, dass sie wesentliche Kunstwerke, und da reden wir wirklich von mit den wertvollsten ihrer Sammlung, an diverse österreichische Museen widmen mussten. Also sie wurden quasi ein zweites Mal beraubt, in dem Sinn. Das hat dann gut 50 Jahre gedauert. Ende der 90er Jahre mit der Ratifizierung des Kunstrückgabegesetzes hat es dann begonnen, dass diese sogenannten Zwangswidmungen an die Familie restituiert worden sind. Das meiste davon gleich 1999, also das sind über 100 Objekte an die Familie restituiert worden. Aber auch seitdem gab es immer wieder Fälle, wo ein Objekt aufgetaucht ist, das dann an die Rothschilds restituiert worden ist. Zuletzt jetzt, glaube ich, 2018.
Noch heute ist der Name Rothschild Teil des antisemitischen Vokabulars. Tom Junke erklärt, wie die Rothschilds von manchen noch heute als Feindbild eingesetzt werden.
Nach 1945 war es halt nicht mehr salonfähig, offen antisemitisch sich zu äußern, sage ich einmal. Und so hat sich der Name Rothschild dann eher zu einem versteckten Code oder einer Chiffre entwickelt. Obwohl heute eher andere Persönlichkeiten antisemitisch angefeindet werden, wie zum Beispiel George Soros oder andere Persönlichkeiten, die jetzt nicht jüdisch sind, wie Bill Gates, dem Sachen vorgeworfen werden in Bezug zur Covid-19-Impfung, sieht man auch immer wieder, dass dann dort einfach der Name Rothschild einfach dazugegeben wird, obwohl es jetzt keine konkrete Person Rothschild gibt, dem das zugeschrieben wird, sondern die Rothschilds werden halt quasi wie eine Art Joker dazugenommen, weil damit jeder assoziieren kann, ah ja, da geht es um eine jüdische Weltmacht, die dahinter die Strippen zieht und versucht, sich ihren Vorteil herauszuschaffen. Also dieses Feindbild hat sich gehalten, wird heute noch genauso verwendet wie früher, nur halt in einer versteckteren Weise.
Zum Abschluss möchten wir noch auflösen, was es mit der Sphinx-Statue auf sich hat, die im ersten Raum der Ausstellung zu sehen ist. Ursprünglich standen im Palais Rothschild zwei solcher Sphinxen im Garten. Dem Museumsteam gelang es herauszufinden, was mit ihnen nach dem Abriss des Palais Rothschild passierte.
Wir sind dann durch Fotos aus dem kommunistischen Parteiarchiv draufgekommen, wo der Abriss des Palais Rothschilds in den 50er Jahren dokumentiert ist, dass es diese Sphinxen gab. Man sieht, wie sie abtransportiert wird. Und hinten drauf ist gestanden, wo sie hinkommen ist, und zwar in ein Jungarbeiterdorf außerhalb von Wien. Und wir haben dann ein bisschen recherchiert, sind dann irgendwie draufgekommen, dass dieses Jungarbeiterdorf Ende der 90er aufgelöst worden ist, und sind dann mit ein paar Personen in Kontakt gekommen, die sich noch an diese Zeit erinnern und die uns dann eine Adresse geben konnten, an wen diese Sphinxen verkauft worden sind. Und den heutigen Besitzer konnten wir dann auch ausfindig machen, und diese zwei Sphinxen stehen heute in einem Privatgarten in Liesing.
Den BesucherInnen möchten die Kuratorin Gabriele Kohlbauer-Fritz und der Kurator Tom Junker Folgendes mitgeben.
Dass man anfängt, ein bisschen also so zu reflektieren, auch über sich selber, ja, auch über eigene Stereotypen reflektiert, ja, dass man sich selber nicht ausnimmt, dass man nicht sagt, ah, dort sind die Bösen, ich gehöre sowieso zu den Guten, sondern dass man so ein bisschen vom Schwarz-Weiß-Denken wegkommt und hinterfragt.
Die Ausstellung Die Wiener Rothschilds, ein Krimi, ist bis 5. Juni 2022 im Jüdischen Museum Wien in der Dorotheagasse zu sehen. Nähere Informationen finden Sie unter www.jmw.at. Aktuell läuft am zweiten Standort des Jüdischen Museums, am Wiener Judenplatz, eine Ausstellung über Kindertransporte aus Wien. Noch ein Hinweis für Geschichtsinteressierte. Seit 21. Jänner 2022 ist eine Schau des Jüdischen Museums Hohenems im Wiener Volkskundemuseum zu sehen. Die Ausstellung »Die letzten Europäer« porträtiert jüdische Pioniere der europäischen Idee.
Das war Radio Werkklang für heute. Die Bewerbungsfrist für den Kurs Journalismus als Beruf läuft bis 25. März 2022. Nähere Informationen dazu finden Sie auf www.kma.at. Dort können Sie auch unter Produktionen/Werkklang unsere Sendungen nachhören. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal sagen
Sandra Knopp
und Udo Seelhofer.